Ja, ihr Lieben, ich hoffe, wir sind alle gestärkt und auch wieder wach auf dem Posten, um das Wort Gottes auch weiter zu hören. Es ist ein bisschen anstrengend heute, aber ich hoffe, der Herr gibt auch Gnade, dass das Wort doch uns stärkt und auch weckt und Segen schenkt. Danke. Ja, wir wollen in diesem dritten Vortrag heute uns noch einmal die Frage stellen, wie steht es mit den Charismen, mit den Gnadengaben, auf die die charismatische Bewegung so viel Wert legt, dass sie sich sogar danach benannt hat. Ja, wir haben das ja schon gehört, Charisma ist das griechische Wort für Gnadengabe. Und wir werden uns heute damit beschäftigen, was ist eine Gnadengabe? Was sind die Gnadengaben, die in der Bibel niedergeschrieben sind? Wozu sind sie da? Und welche Gnadengaben hat Gott für immer in der Gemeinde bestimmt? Und welches waren nur vorübergehende Gnadengaben in der apostolischen Urgemeinde? Das ist der große Punkt, dass die bibeltreuen Christen zu allen Zeiten seit dem ersten Jahrhundert gesagt haben, die Zeichen und Offenbarungsgaben wie Prophetie, Sprachenreden, Wunderheilungen waren für die Apostelzeit, aber nicht für immer. Während die Schwärmer, die Leute, die der falschen Prophetie angehangen haben, von Anbeginn an gesagt haben, diese Gnadengaben sind auch heute noch für uns. Ja? Es wird dadurch erschwert, dass auch manche bibeltreue, aufrichtige Gläubige meinen, diese Gnadengaben sind auch heute noch für uns. Das muss man auch dazu sagen. Ja? Brüder, die einen nüchternen sonst und klaren Standpunkt haben, das wollen wir nicht verschweigen. Aber die große Frage ist, stimmt das, was die Pfingst- und charismatische Bewegung sagt? Sie sagt ja, wir sind die Vorhut der weltweiten Erweckung und uns hat Gott die urapostolischen Gnadengaben wiedergegeben, die echten biblischen, damit wir Gott verherrlichen und Gott besser dienen können, durch diese Wunder und durch diese Prophetenbotschaften. Das ist der Anspruch und das ist, was die Pfingstler und Charismatiker sagen. Ja? Deswegen sind ihnen diese Offenbarungs- und Zeichengaben so wichtig, weil sie sagen, nur wenn wir die haben, dann können wir Gottes Ziel erreichen und die Welterweckung herbeiführen. Ja, dazu sind sie da. Und das ist eben die Frage, was sagt die Bibel dazu? Und wieder der Punkt, was lehrt die Bibel über Gnadengaben? Jetzt denke ich, wissen wir es schon, das finden wir in den Briefen. Ja, das finden wir nicht in der Apostelgeschichte. Dort finden wir, wie in der frühen Gemeinde, bestimmte Gnadengaben gebraucht wurden und aufgetreten sind, aber die Lehre finden wir in 1. Korinther 12 bis 14. Da waren wir ja schon beim Zungenreden und jetzt geht es um Prophetie und um Wundergaben. Schlagen wir noch mal auf 1. Korinther 12. Wir lesen mal die ersten Verse von 1. Korinther 12. Über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließt zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Es ist interessant. Am Anfang bringt der Apostel Paulus eine Warnung gegen falsche Geisterbotschaften. Ja, da gab es wohl damals auch schon solche, die da irgendwelche Weissagungen hatten und die letztlich sogar darauf hinausliefen, den Herrn Jesus zu lästern. Ja, es ist übrigens interessant, dass es immer wieder festgestellt und bezeugt wird in Pfingstversammlungen, wo Zungenreden ist, wenn es ab und zu mal eine Fremdsprache war, die dort benutzt wurde Und es gab echte Christen, die diese Sprache gesprochen haben. Dann wurde mehrfach bezeugt, dass diese Leute Lästerungen gegen den Herrn ausgesprochen hatten. Die haben ja selber, wissen sie ja gar nicht, was sie sagen. Ja? Also das ist wohl schon damals ein Stück vorgekommen. Und dann erklärt der Apostel Paulus, wie die echten Gnadengaben von Gott gedacht sind. Ab Vers 4 lesen wir, es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben. Doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste. Doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich. Doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung oder Prophetie, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Ja, und dann kommt eben dann am Ende auch nochmal eine Aussage eben über die Gnadengaben, Vers 28 folgende. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen. Sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, sind etwa alle Lehrer, haben etwa alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, können alle auslegen? Das sind also alles Fragen, auf die die Antwort erwartet wird. Nein, können nicht alle. Ja? Strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Ja? Paulus geht hier nicht darauf aus, dass man jetzt nach dem Zungenreden streben soll. Das sagt er ja eigentlich dann später auch im 1. Korinther 14, sondern ich denke, diese vorzüglicheren Gnadengaben sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Darauf kommt er im 13. Kapitel zu sprechen. Das ist wichtiger als irgendwelche Wunderzeichen gewesen, schon damals, ja, und als irgendwelche Offenbarungen. Ja, also hier haben wir eine wichtige Aussage, nämlich die Bibel sagt, es gibt verschiedene Arten von Gnadengaben. Und wir dürfen einmal fragen, was für Arten von Gnadengaben finden wir denn? Und wir können diese verschiedenen Gaben eigentlich ganz klar in drei verschiedene Gruppierungen unterteilen. Ja? Die erste Gruppe von Gnadengaben sind Offenbarungsgaben. Dazu zählt das Wort der Erkenntnis, das Wort der und die Prophetie, das Wort, also die Weissagung, die wir in 1. Korinther 12 haben. Ja, das heißt, Gott hat einzelnen Gläubigen in diesen frühen Gemeinden eine Offenbarung gegeben, ein bestimmtes Wort der Prophetie oder der geistgewirkten Erkenntnis, das sie weitergeben sollten. Ja, das waren die Offenbarungsgaben. Wenn wir uns fragen, wozu gab es mündliche Propheten in der frühen Gemeinde, dann müssen wir eines uns klar vor Augen führen. Zur Zeit der Korinther hatten die Gläubigen noch nicht das Neue Testament. Ja, sie hatten vielleicht ein, zwei Briefe, sie hatten vielleicht ein Evangelium, wenn es hochkommt. Alles andere war noch nicht geschrieben. Es war nicht zur Verfügung. Diese jungen Christen waren abgesondert aus den Heiden und aus den Juden. Sie hatten die Lehre des Apostels für einige Wochen oder Monate gehabt, je nachdem, wie lange er in einer Gemeinde war. Aber sie mussten ja dann weitermachen und hatten noch keine Bibel in dem Sinn, ja, kein schriftliches Zeugnis. Was hat Gott eigentlich mit den Gläubigen des Neuen Testaments vor? Was ist der Weg, den wir gehen sollen? Wie sollen wir uns verhalten in bestimmten Situationen? Und da hat Gott zur Ergänzung der Lehre der Apostel Propheten in den einzelnen Gemeinden gegeben, die ihnen durch Botschaften gezeigt haben, das ist der Wille Gottes für euch. Ja? Die andere Gruppierung von Gnadengaben, die wir ganz eindeutig unterscheiden können, sind Wundergaben. Ja? Damals hat Gott in der Gemeinde, in den Gemeinden, einzelne Gläubige befähigt, zeichenhafte Wunder zu tun. Ja? Nämlich Heilungen, irgendwelche Wunderkräfte. Zu den Wundern gehört auch die Sprachenrede, das haben wir gehört, das ist ein Wunderzeichen, ja, wenn jemand, der die Sprache nicht gelernt hat, plötzlich eine Sprache fließend sprechen kann. Ja. Das sind Wunderzeichen. Und dann das Dritte sind die Auferbauungsgaben. Und das sind zum Beispiel die Gaben, über die in den charismatischen Kreisen fast gar nichts gesagt wird. Ja. Das sind zufällig die Gaben, die in jeder gesunden biblischen Gemeinde vom ersten Jahrhundert bis heute immer da sind. Und die finden wir in Römer 12, das lese ich auch mal mit uns. Die Auferbauungsgaben. Ich lese mal ab Vers 4 in Römer 12. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder, aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus. Und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben, gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, da steht das Wort für Diakonie, ja, also ein helfender Dienst, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Das ist doch interessant. Ja? Wie gesagt, im biblischen Zeugnis der biblischen Gemeinden, ob das jetzt die Täufer waren, ja, die Mennoniten, die ganzen biblischen Gemeindebewegungen durch die Jahrhunderte, finden wir nichts mehr an Wunderzeichen und Prophetengaben, an Offenbarungsgaben. Aber wir finden jede einzelne dieser Gnadengaben. Ja? Das ist Weissagung, das habe ich vorher schon mal kurz erklärt. Es gibt zwei Arten von Weissagung in der Bibel. Das ist vielleicht nicht ganz einfach, aber recht deutlich zu erkennen. Es gibt eine allgemeine Weissagung nach 1. Korinther 14, Vers 3. Dort haben wir ja gelesen, wer weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Tröstung und zur Ermahnung. Ja? Da ist nicht gemeint ein Prophet, der eine Offenbarung vom Herrn hat, sondern das ist das gemeint, was hoffentlich in jeder Predigt passiert, aber auch in jedem geistlichen Gespräch unter Christen, nämlich, dass wir einander ermuntern und ermahnen und auferbauen durch unser Reden. Ja, durch den Geist Gottes geleitet. Das ist doch manchmal so, meine Frau hat es auch immer wieder erlebt, ich auch, wenn man eine Sorge hat, ein Problem und plötzlich, sei es in der Predigt oder sei es in einem Gespräch, sagt irgendjemand etwas. Das war vielleicht gar nicht auf mich gemünzt, aber mir hilft es ganz gewaltig und ich merke, jetzt hat der Herr mir da eine Antwort gegeben und geholfen. Ja? Das ist Weissagung in dieser Richtung und das müssen wir unterscheiden. Solches Weissagen ist nicht Offenbarung. Ja, eine Offenbarung heißt, ein Prophet bekommt ein Wort von Gott und es ist 100% Gottes Wort. Es ist irrtumslos, so wie die Bibel. Ja? Weissagen in unserem Sinn bedeutet, jemand bemüht sich, durch die Leitung des Heiligen Geistes erbaulich zu reden. Und wenn wir ehrlich sind, als Prediger, dann muss man sagen, es ist gut, wenn ein großer Prozentsatz stimmt, aber es ist immer etwas Menschliches dabei. Schwächen, vielleicht sogar Fehler. Ja? Deswegen heißt es hier, wer weissagt, Weissagung sei in Übereinstimmung mit dem Glauben. Ja? Also das heißt, sie muss mit dem Glaubensgut, mit dem Glaubensgut des Neuen Testaments, mit der Bibel übereinstimmen. Ja? Genauso 1. Thessalonicher 5 redet von dieser allgemeinen Weissagung. Da heißt es nämlich, prüfet alles, das Gute behaltet. Versteht ihr, wenn ein Prophet Gottes eine Offenbarung hatte, dann braucht man das nicht sagen. Ja, weil da gibt es nichts Schlechtes, auch nichts Menschliches. Eine Offenbarung war etwas von Gott, das war perfekt. Ja, aber wenn ein Bruder predigt, ja, dann ist es nicht 100% perfekt. Ja, ganz gewiss nicht. Da muss man prüfen und unterscheiden. Gut, das war vom Herrn und das, naja gut. Ja, das wollen wir mal beiseite lassen. Und dieses ist gesagt von diesem allgemeinen Weissagen. Und es ist eine ganz wichtige Gnadengabe, ihr Lieben. Es gibt nicht nur die Gnadengabe der Lehre, ja, es gibt die Gnadengabe der Ermahnung oder Ermunterung und des Weissagens. Und alle drei Elemente müssen zum Beispiel in der Predigt, im Verkündigungsdienst einer Gemeinde da sein. Lehre, die großen Zusammenhänge, die Linien im Wort, das haben wir ja jetzt auch gehabt, aber auch Ermahnung, ja, ein zum Herzen reden und auch eben Weissagung. Weissagung kann auch manchmal sein, dass jemand in einer Predigt irgendeine Sünde anspricht und plötzlich merkt einer, ich bin gemein. Das ist ja meine Sünde. Ja? Das ist Weissagung. Und das ist eine Gnadengabe, die sehr wertvoll ist und die heute in der Gemeinde vorhanden ist. Ja? Dann nehmen wir das andere, Dienst, Diakonie. Wo gibt es eine Gemeinde, die funktioniert und hat keine Brüder und Schwestern, die diakonisch dienen? Könnt ihr mir das sagen? Gibt's nicht, ja? Da würde die Gemeinde zusammenbrechen, wenn es solche dienende Brüder und Schwestern nicht geben würde. Es ist eine Gnadengabe, das kann auch nicht jeder, ja? Ja, wer lehrt, diene in der Lehre, ja? Jede gesunde Gemeinde hat Brüder, die lehrfähig sind. Und es ist wichtig, auch dafür zu beten. Die Lehre ist etwas ganz Wertvolles, was uns schützt vor Irrtümern, was der Gemeinde den Weg weist. Aber wir brauchen auch Ermahnung, ja? Das heißt übrigens im Griechischen nicht nur Ermahnung mit dem gehobenen Zeigefinger. Das ist auch wichtig, aber es kann auch heißen Ermunterung, ein Ansporn. Ja? Lasst uns doch dem Herrn nachfolgen. Lasst uns doch die Sünde überwinden. Lasst uns doch treu sein. Ja? Das ist Ermahnung, ein Ansporn, dem Herrn zu folgen. Das brauchen wir in der Gemeinde. Und jede gesunde Gemeinde hat solche Brüder, die die Gabe haben zu ermahnen. Auch im persönlichen Gespräch. Ihr Lieben, mal eine andere Frage. Schätzt ihr diese Gabe? Ich kenne viele Gläubige, die wollen gar nicht gerne ermahnt werden. Ja? Heute in Deutschland haben wir so eine Mentalität, oh, der soll mich doch in Ruhe lassen, der soll sich doch um seine eigenen Sachen kümmern. Ich komme schon zurecht. Ja? Und das stimmt gar nicht. Wenn uns nicht andere ermahnen und anspornen, dann werden wir lahm im Glauben und kommen vom Weg ab. Ja? Wir sind solche, geistlich gesprochen, die brauchen die Mitschafe und die brauchen Hirten, damit sie das Ziel erreichen. Lasst uns also dankbar sein für Brüder, die uns ermahnen. Und lasst uns die Ermahnung auch mit einem sanftmütigen Herzen annehmen. Das mal so ganz nebenbei. Ja, Ermahnung ist auch nicht alles. Wir brauchen auch Brüder, die geben. Geschwister, die geben, denen Gott Geld anvertraut hat, nicht damit sie es für sich selbst verbrauchen, sondern damit sie es für das Reich Gottes freigebig zur Verfügung stellen. Ja? Das ist auch ein wichtiger Dienst. Vorsteher, ihr Lieben, schätzt es hoch, wenn ihr Brüder habt, die die Gnadengabe haben, der Gemeinde vorzustehen. Das ist ein so wichtiger Dienst. Ja? Und es ist ein harter Dienst manchmal, ein Dienst, der angefochten ist. Und eine gute, gesunde Gemeinde ist dankbar für ihre Vorsteher und betet viel für sie. Auch, dass jüngere Brüder in diesen Dienst hineinwachsen. Ja? So wie ältere Brüder manchmal dann herauswachsen, leider. Ja? So müssen jüngere Brüder in diesen Dienst hineinwachsen. Aber es ist ein Dienst zur Erbauung. Barmherzigkeit üben. Ja? Auf Deutsch sagen wir Seelsorge. Ja? Das ist genau das, dass jemand kommt, wenn jemand eine Trauer hat, eine Not hat und setzt sich mit hin und hört sich das an und gibt einen Rat und gibt einfach Liebe. Ja? Wie wichtig ist diese Gabe? Die ist ganz unscheinbar. Ja? Da steht man nicht vorne. Wenn Barmherzigkeit üben kann ich nicht von der Kanzel. Ja? Da muss ich hingehen zu den Leuten. Und wie wichtig ist das? Das gehört auch mit zu den Gnadengaben. Ja, über die redet kein Pfingstler und sagt, oh, ich habe die Gabe der Barmherzigkeit. Ja, die reden nur über Heilungen und über diese großen sensationellen Dinge. Ja, wir wissen schon warum. Aber das sind die Gnadengaben der Erbauung. Und die sind immer in der Gemeinde gewesen und bleiben auch bis zum Ende. Jetzt wollen wir noch eine wichtige Stelle über Gnadengaben lesen. Die steht im 1. Petrus 4. Und die gilt uns allen. 1. Petrus 4, Abvers 10. Da heißt es, dient einander. Jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wir sind Haushalter, ihr Lieben. Die Gnadengaben sind nicht dazu gegeben, dass wir mit ihnen prahlen, dass wir sie herumzeigen, sondern dass wir sie verantwortungsvoll im Auftrag unseres Herrn ausüben zur Erbauung der Gemeinde. Das ist ein wichtiger Gedanke. Und dann heißt es in Vers 11, wenn jemand redet, so rede es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Schaut, und das ist ganz wichtig in der ganzen Lehre über Gnadengaben. Ja. Sie sind dazu da, dass Gott die Ehre bekommt, dass der Herr verherrlicht wird. Sie sind nicht dazu da, dass der Mensch sich verwirklicht, sondern dass der Herr zu seinem Ziel kommt und geehrt wird. Und wir können sie nur ausüben aus der Kraft, die Gott uns schenkt. Wir haben keine eigene Kraft, geistlich zu dienen. Die kann uns nur der Herr verleihen. Ja, jetzt wollen wir uns einmal näher anschauen, diese umstrittenen Gaben, die die Charismatiker für sich beanspruchen. Die Zeichengaben wollen wir vielleicht einmal als erstes uns anschauen. Und auch da müssen wir schauen, was lehrt die Bibel über die Zeichengaben. Ich möchte zunächst einmal eine grundlegende Aussage aus dem Hebräer 2. Kapitel mit uns lesen. Dort finden wir den Zweck der Zeichengaben angegeben. Hebräer 2, Abvers 3. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten, nämlich das Evangelium von Jesus Christus? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Also die Botschaft von Christus, zuerst hat der Herr Jesus selber sie in Israel verbreitet. Und dann die, die ihn gehört haben, das waren die Apostel, ja, die selber von ihm die Botschaft gehört hatten. Und jetzt kommt es, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Und jetzt müssen wir genau lesen. Sehr viele Lehrprobleme und Missverständnisse entstehen, weil wir das Wort Gottes nicht genau lesen. Was steht hier? Steht hier, wobei Gott ständig sein Zeugnis dazu gibt? Was steht geschrieben? Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab. Vergangenheit, abgeschlossen. Der Hebräerbrief wurde etwas, vielleicht Mitte der 60er Jahre, geschrieben. Vielleicht 66, 68 nach Christus. Und der Schreiber des Hebräerbriefs schaut zurück und sagt, die Zeichen und Wunder waren. Sie waren bei der Verkündigung des Herrn Jesus und bei der Verkündigung der Apostel. Punkt. Und wozu waren sie? Sie sollten die Botschaft, das Wort, das wir hier in dem Neuen Testament haben, dieses Wort sollten sie bestätigen. Gott gab sein Zeugnis, diese Botschaft ist von mir selber ausgegangen. Das sollte jeder wissen, durch die Wunder. Ja? Gott gab sein Zeugnis. Ja? Und zwar nach seinem Willen, so wie Gott es gewollt hat. Ja, Gott hat nicht gesagt, jeder kriegt überall Kraftausteilungen und Wunderzeichen, sondern so wie er es gewollt hat, hat Gott zu einem bestimmten Zeitpunkt diese Botschaft bestätigt durch Wunder. Ich möchte noch einmal eine Unterscheidung treffen zwischen Wundern und Zeichen. Ja, manche Pfingster, die sagen, ihr seid ja Bibelkritiker, ihr verleugnet ja, dass Gott Wunder tun kann. Das tun wir keineswegs. Ich hoffe, niemand ist unter uns, der glaubt, dass Gott keine Wunder tut. Die Bibel sagt, Gott ist ein Gott, der Wunder tut, und das gilt ewig. Aber nicht jedes Wunder ist ein Zeichen, ihr Lieben. Wir reden hier über Zeichen. Ja? Wir selber haben mitbekommen, auch in der eigenen Familie, dass Gott wunderbar heilen kann. aber das war kein Zeichen. Ja? Ein Zeichen ist ein öffentliches Schauwunder. Wenn der Herr Jesus Menschen geheilt hat, da waren Tausende dabei. Ja? Das ganze Dorf, die ganze Stadt war auf den Beinen. Jeder hat es öffentlich gesehen. Wenn die Heilung war, des Lahmen an der schönen Pforte, ja, das haben Hunderttausende haben diesen Mann gesehen, wo sie in den Tempel gegangen sind als Pilger damals bei den Festen. Und dann sahen sie diesen Mann, der da bettelt an der Pforte. Ja, die haben den gekannt, der war stadtbekannt. Und plötzlich läuft dieser Mann rum. Ja, Jahr um Jahr war er dort gesessen und hat gebettelt. Das war ein Zeichen, das war ein Wunder, das Tausende und Abertausende gesehen haben, das die ganze Stadt Jerusalem beschäftigt hat. Versteht ihr den Unterschied? Gott tut immer Wunder, aber er tut nicht immer Zeichen, sondern nur, wann er es will. Öffentliche Schauwunder sind nicht immer. Das ist der Punkt. Ja? Und jetzt schauen wir noch den zweiten Beweistext an. Und das ist ja der Text, wo die Pfingster sagen, hier steht's doch und ihr verleugnet Markus 16. Oder? Und jetzt schauen wir uns mal das genau an und lesen mal dieses Kapitel, von dem die Pfingster sagen, das ist unser Beweistext. Ja? Markus 16, ab Vers 14. Der Herr Jesus ist auferstanden aus den Toten. Er hat sich geoffenbart den Frauen am Grab. Die Jünger haben noch Mühe zu glauben, dass er wirklich auferstanden ist. Das ist ja die Situation. Und jetzt lesen wir hier Vers 14. Danach offenbarte er sich den Elfen selbst. Der Herr Jesus selber kommt zu seinen Jüngern. Als sie zu Tisch saßen und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen. Zu wem? Zu wem hat er das gesagt? Zu den Elfen. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das sind die Zeichen, von denen die Pfingstler auch immer reden. Und dann geht es weiter. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. So, und jetzt wollen wir noch mal ganz nüchtern nachdenken. Was steht geschrieben? Also, wem hat der Herr getadelt wegen ihres Unglaubens? Die Elfe. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wem galt dieser Auftrag? Den Elfen. Den elf Aposteln, ihr Lieben. Ja? Und jetzt lesen wir weiter. Wer glaubt und getauft wird, nämlich dieser Verkündigung, der wird gerettet. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Das sind diejenigen, die der Verkündigung der elf Apostel glauben. Warum kann ich sagen, dass das nur auf die Apostel beschränkt war, dieser Auftrag? Niemand liest von den Pfingstlern die letzten beiden Verse. Die hören alle auf. Mit sie werden sich wohlbefinden. Ja? Jetzt lesen wir das nochmal. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus. Wer war das? Die Elfe. Kein Mensch sonst. Die elf Apostel. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall. Viele Leute sagen, ja, der Auftrag mit der ganzen Schöpfung, der ist ja gar nicht beendet worden. Ja? Das können ja gar nicht die 11 gewesen sein. Ja, was wissen wir denn, ihr Lieben? Was wissen wir davon, wo Bartholomäus war und Matthäus? Von den meisten Aposteln wissen wir gar nichts, nur dass sie später nicht mehr in Jerusalem waren. Ja? Wir wissen aber zum Beispiel, dass Spuren von apostolischer Verkündigung in China, in Indien sind. Ja? Ich glaube, dass es sogar auch bis Amerika gegangen ist, wirklich über die ganze Welt. Ja? Wir wissen es nicht, aber Tatsache ist, hier steht geschrieben, dieser Auftrag wurde erfüllt. Markus schaut zurück und sagt, das ist schon passiert. Ja? Der andere Auftrag in Matthäus 28, der gilt bis heute. Aber das war ein besonderer Auftrag für die 11 Apostel. Und da heißt es, sie gingen hinaus und verkündigten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Das ist wieder Vergangenheit, Brüder. Das ist nicht Gegenwart. Ja? Das heißt nicht, der Herr wirkt ständig und bekräftigt ständig, sondern mit diesen 11 wirkte der Herr und bei den gläubig gewordenen traten diese Zeichen auf. Und das wird bestätigt durch die Apostelgeschichte, oder? Wir finden alle diese Zeichen bis auf das mit dem Gifttrinken in der Apostelgeschichte wieder. Ja? Es hat sich erfüllt. Aber das war ein Auftrag, ein besonderer Auftrag an die 11 Apostel. Und die Zeichen waren damit abgeschlossen, dass dieser Auftrag abgeschlossen war. Ja? Ich möchte euch bloß kurz erwähnen, wenn das jemand nicht so recht glauben kann, dass das Evangelium schon damals der ganzen Schöpfung verkündigt wurde nach der Sicht Gottes. Dass Paulus dasselbe sagt im Kolosserbrief. Ja? Da heißt es in Kolosser 1, Vers 23. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist. Ja? Paulus sagt es auch, etwa 60 nach sagt er, das Evangelium ist bereits verkündigt worden, abgeschlossene Vergangenheit in der ganzen Schöpfung. Ja? Wie, das wissen wir nicht genau, aber die 11 Apostel haben das getan. Und damit ist die Sache erfüllt. Ja? Also hier in Markus 16, wo die Zeichen erwähnt werden, wird ganz genau begrenzt. Es gilt den Aposteln und es war in der Apostelzeit abgeschlossen. Ja? Wenn wir Matthäus 28 lesen, ja, bloß mal zum Vergleich, da sagt der Herr etwas Ähnliches, aber nicht dasselbe. Vers 18 folgendes sagt der Herr, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist der Inhalt für die heutige Gemeinde. Ja, da werden keine Wunderzeichen mehr erwähnt, aber da wird die Frist genau gesagt, wie lange das gilt. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Haben wir heute schon das Ende der Weltzeit? Nein, der Herr ist immer noch bei uns. Ja? Aber merkt ihr etwas, wenn wir die Bibel genau lesen? Ja? Zwei Zeugnisse, Hebräer 2, Markus 16. Die Zeichen waren für Christus und für die Apostel. Die Zeichen waren für eine bestimmte Zeit zur Bestätigung des Wortes und dann haben sie aufgehört. Vergangenheit. Ja? Von Paulus wird in seiner späteren Zeit nicht berichtet, dass er irgendwelche Zeichen tat. Und Trophimus war krank, Timotheus war auch krank. Ja? Da kamen keine Heilungswunder mehr. Ja? Also da müssen wir die Schrift genau lesen. Und dann merken wir, die Wunder, die Heilungswunder waren für eine begrenzte Zeit. Gott wollte sein Wort bestätigen, dass es wirklich von ihm ist. Und wo dieser Zweck erfüllt war, haben die Wunderzeichen aufgehört. Ich möchte nur noch mal ganz kurz erwähnen, Matthäus 10, das ist ja auch so ein Lieblingstext der Pfingstler, wo sie sagen, das muss doch bei uns Wirklichkeit werden. Und dann lesen wir mal den Zusammenhang, dann würden viele Pfingstler ganz klein werden, wenn sie das wirklich lesen würden. Ja? Matthäus 10, Vers 5, diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Nehmt weder Gold noch Silber noch Kupfer in eure Gürtel, keine Tasche auf den Weg, auch nicht zwei Hemden, weder Schuhe noch Stab, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Und so weiter. Die Pfingster sagen, das ist es doch, das tun wir, wir treiben Dämonen aus, wir wecken Tote auf. Zumindest behaupten sie es, es ist noch keines bewiesen worden. Ja? Ja, und dann? Wenn sie das Wort ernst nehmen würden, dann müssten alle Pfingstler und Charismatiker auf der Welt sich ein Flugticket nach Israel kaufen und müssten dort ihre falschen Wunder tun. Weil der Herr hat nämlich genau in dem Zusammenhang gesagt, geht nicht auf eine Straße der Heiden. Nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Warum? Weil dieser Auftrag war für die Apostel und für die 70, nicht für uns. Sie sollten in Israel durch diese Wunder bezeugen, der Messias ist gekommen. Ja? Wir finden ja in Jesaja diese Vorausschau, wenn der Messias kommt, wenn das Reich kommt, dann werden die Lahmen gehen. Die Tauben werden hören, die Stummen werden reden, den Blinden werden die Augen aufgetan, die Gebundenen werden befreit. Ja? Und diese Verheißungen des Wortes musste der Messias für Israel wahrmachen und erfüllen, damit das Volk bezeugt bekäme, jetzt ist das Reich Gottes unter euch, der Messias ist gekommen. Und sie haben die Wunder gesehen und sie haben nicht geglaubt. Ja? Versteht ihr? Das war für Israel, das war nicht für die Heiden, nicht für uns heute. Das mussten die Jünger machen, weil Gott den Israeliten verheißen hatte, der Messias befreit die Gebundenen und heilt die Kranken. Ja? Und wenn wir das wirklich eins zu eins umsetzen, dann sollen die Pfingstler bitte auch die Herrn Heilungsprediger es umsonst geben, wenn sie es umsonst empfangen haben. Ja? Und es gibt niemanden, der geldgieriger ist als pfingstlerische und charismatische Heilungsprediger. Ja? Von dem Charles Diffon hat es wieder geheißen, dass er praktisch eine Stunde lang über Geld gepredigt hat in Hamburg und hat abkassiert und dann hat er versucht zu heilen und es war ein trauriger Misserfolg. Ja? Das sind Betrüger. Ja? Das stimmt nicht mit dem Wort überein. Es ist eine gefälschte Gabe, nicht die echte. Also die Zeichengaben waren für den Messias in Israel und für die Apostel, für die erste Zeit. Dann sind sie abgeschlossen. Noch ein weiteres Wort dazu. Johannes 20. Dort lesen wir auch etwas über die Wunderzeichen des Herrn Jesus. Johannes 20, Vers 30. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also die Zeichen, die in der ersten Zeit geschehen sind, soweit sie wichtig waren, sind sie aufgeschrieben worden. Und die späteren Generationen brauchen keine neuen Zeichen, sondern sie haben das Wort. Und das Wort bezeugt ihnen diese Wunderzeichen, die der Herr selber getan hat, die Apostel getan haben. Und sie sollen glauben, dem Wort nämlich, nicht den Zeichen. Ja? So einfach ist es. Ja? Solange das Wort gegeben wurde, solange es neu geoffenbart wurde, die Zeichen, dann werden sie im Wort aufgeschrieben, das Wort wird abgeschlossen und die Gemeinde soll das Wort Gottes verkündigen, lehren, glauben. Damit hat sie alles, was sie braucht. Sie braucht keine weiteren Wunderzeichen. Ja? Das ist die Linie der Schrift für die Wunderzeichen. Jetzt kommen wir zu den Offenbarungsgaben. Prophetie, Wort der Erkenntnis. Wie gesagt, wir haben auch im Neuen Testament neben den Aposteln auserwählte Propheten, denen Gott Schriftwort gab. Vielleicht habt ihr da schon mal drüber nachgedacht. Ja? Nicht jedes Buch des Neuen Testaments ist durch Apostel geschrieben. Ja? Zum Beispiel das Lukas-Evangelium nicht, Markus-Evangelium auch nicht, ja? Apostelgeschichte nicht, Judasbrief nicht. Ja? Ja, wer hat denn das geschrieben? Das waren Propheten, ja? Schriftpropheten des Neuen Testaments. Ja? Und wir haben vorher gehört, dass diese Schrift ja im Lauf der Jahre erst allmählich gegeben wurde. Ja? Paulus hat angefangen, zu dienen und vielleicht den Anfang der 50er Jahre und fing dann an mit Galaterbrief, 1. 2. Thessalonicher Brief. Aber der Ratschluss Gottes über die Gemeinde war lange Jahre nicht voll offenbar gemacht durch die Apostelbriefe. Und in dieser Zeit gab Gott Propheten Offenbarungen, damit die Gemeinde eine Orientierung hatte, mündliche Prophetendienste. Ja? Die Frage ist, sind diese Prophetendienste für immer gedacht gewesen? Sollten die immer weitergehen bis in die heutige Zeit? Ja? Und auch da können wir vielleicht ein paar Stellen lesen, die uns einen Hinweis geben. Ja? Das eine ist, dass wir zum Beispiel lesen im Epheserbrief 2, Epheser 2, Vers 20, ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Ja? Hier ist aus meiner Sicht nicht gemeint, dass die Apostel und Propheten als Menschen das Fundament der Gemeinde bilden. Ja? Sondern ist so zu verstehen, die Grundlage, die Apostel und Propheten des Neuen Testaments gelegt haben, das ist unser Fundament und das ist das Neue Testament, die Bibel. Ja? Das wurde von den Aposteln und Propheten des Neuen Testaments gegeben. Hier sind neutestamentliche Propheten gemeint, nicht alttestamentliche. Ja? Und dieses Fundament wurde nur einmal gelegt. Ja? Das ist ganz einfach. Wenn man ein Haus baut, ja, dann baut man nicht immer neue Fundamente daneben oder dahinter, sondern man baut einmal das Fundament und dann kommt der Aufbau. Ja? Und in dem Maß, wie die Gemeinde erbaut wurde, am Anfang haben die Apostel und Propheten das Wort gegeben und auf diesem Wort wurde dann über die Jahrhunderte die Gemeinde aufgebaut. Ja? Aber wichtiger noch ist zum geistlichen Verständnis dieser Frage der Prophetie eben auch das ganz klare und ernste Wort, das da in Offenbarung 22 steht. Die Offenbarung ist ja ganz klar das letzte Buch der Bibel. Es wurde auch als letztes geschrieben. Es ist so deutlich, ja. Das erste Buch Mose ist das Buch der Anfänge. Ja, da wissen wir, wie die Schöpfung anfing, wie der Mensch wurde, wie die Sünde kam, ja, wie Gottes Gnade begann zu wirken. Und die Offenbarung ist das Buch der Vollendung. Wir lesen in der Offenbarung, wie Gott alle seine Ratschlüsse über die Jahrhunderte und Jahrtausende zu einem Ende bringt, zu seinem Ende, dass er verherrlicht wird, dass er zum Ziel kommt in Gnade und Gericht. Und am Ende dieses Buches, das Ende des Neuen Testaments ist, lesen wir eben diese Warnung, Vers 18, für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung oder Prophetie, steht da im Griechischen, dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Wisst ihr, das ist so etwas wie eine heilige Warnung. Hier hört die prophetische Offenbarung Gottes auf. Hier hört der Prophetendienst auf, der echte. Und jeder, der nachher kommt und macht seinen Mund auf und sagt, ich bin ein Prophet, ich habe euch ein neues Wort von Gott zu sagen, ist ein Lügner und Betrüger und Falschprophet, der die Gemeinde verführt. Ja? Gott wollte nicht, dass wir bei jedem Schwätzer, der daherkommt, erst noch lang prüfen müssen und gucken müssen, ist es jetzt ein biblischer Prophet, müssen wir seine Weissagung zur Bibel hinzufügen oder müssen wir sie verwerfen. Sondern Gott hat ganz klar, er hat geredet und dann hat er aufgehört zu reden. Ja? Hebräer 1, Vers 1 folgende. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, das ist das Alte Testament, ja? Die Väter waren die jüdischen Glaubensväter, die Vorväter, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. So, auch wieder abgeschlossen. Ja? Wie hat er durch den Sohn geredet? Durch die Apostel und Propheten des Neuen Testaments. Das war das abschließende Reden Gottes zu dieser Menschheit. Ja? Wir haben nicht mehr Botschaften Gottes. Gott hat uns auch alles schon gesagt, was wir wissen müssen. Ja? Das weiß jeder gläubige Christ, dass in der Bibel, im Neuen Testament, alle Dinge stehen, die wir von den Ratschlüssen Gottes wissen müssen. Ihr Lieben, es steht nicht alles drin, aber ganz gewiss nicht. Es gibt viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die könnten wir gar nicht fassen. Ja? So beschränkt, wie wir sind. Aber Gott hat sie aus Weisheit verschlossen. Es gab immer Christen, die haben sich böse versündigt, weil sie mehr wissen wollten wie Gott. Da gehören auch manche deutschen Pietisten dazu. Ja? Oettinger und Hahn, Michael Hahn, der dann in die Allversöhnung kam, die wollten spekulieren. Die haben Gesichte und Schauungen gehabt, wie hat Gott die Welt genau geschaffen. Ja? Das ist Verführung. Ja? Der Teufel will uns verleiten, mehr zu wissen, als Gott uns sagen wollte in seinem Wort. Wer gottesfürchtig ist, der wird sich hüten, dass er aus irgendwelchen anderen Quellen mehr wissen will, als uns gesagt wurde. Ja? Die Bibel ist vollkommen als Gottes Offenbarung. Wir lesen dazu nochmal 2. Timotheus 3. Und auch das ist ein Beweistext dafür, dass diese Prophetie aufgehört hat und nicht mehr nötig ist in der nachapostolischen Zeit. Denn da lesen wir von dem Wort Gottes Folgendes. Ich lese schon mal ab Vers 14, 2. Timotheus 3. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ja, was machen denn jetzt die Pfingstler, wenn sie sagen, du brauchst doch noch Prophetenbotschaften, die Bibel allein genügt doch nicht, das ist doch ein altes Buch, wie willst du denn wissen, wie Gott heute denkt und was Gott heute der Gemeinde sagen will? Ja, und dann schauen wir mal 2. Timotheus 3, Vers 17 an, ja. Da heißt es, die Schrift, die heilige Schrift ist dazu gegeben, hat dazu die Kraft, um den Menschen Gottes völlig auszurüsten. Was heißt völlig? Braucht er da noch was? Nee, braucht nichts mehr. Ja? Dass wir ganz zubereitet sind, völlig ausgerüstet, ganz zubereitet zu jedem guten Werk. Brauchen wir für irgendetwas noch Prophetenbotschaften, wenn wir die Bibel haben? 2. Timotheus 3, Vers 17 sagt, nein, wir brauchen es nicht. Die Schrift gibt uns alles, alles, was wir brauchen. Wir müssen ihr aber auch gehorchen. Wir müssen sie auch studieren, ihr Lieben. Wir müssen darin graben und forschen. Nicht alles, was die Schrift uns gibt, fliegt uns zu, wenn wir sie mal so ein bisschen im Halbschlaf durchblättern, wenn ich das mal so sagen darf. Wisst ihr, dann muss man fleißig sein, dann muss man studieren, dann muss man Schrift mit Schrift vergleichen, dann muss man beten darüber und immer wieder forschen. Die meisten Leute machen das gar nicht. Ja, da ist es viel besser, man leiht sein Ohr einem Propheten, der sagt, der Herr hat gesprochen. Ja? Und dann geht man in die Irre. Derjenige, der über dem Wort Gottes stille wird, der aufrichtig dem Wort Gottes folgen will, der im Wort Gottes schürft und arbeitet, der bekommt alles, was er braucht aus dem Wort Gottes. Sagt diese Bibelstelle. Ja? Und wehe dem, der über dieses Wort hinaus Prophetenbotschaften in die Gemeinde hineintragen will und dieses Wort damit ein Stück entkräftet und als alleinige Autorität außer Kraft setzt. Das tun nämlich die falschen Propheten der Pfingstler und Charismatiker. Die sagen, hör auf das Wort des Herrn, aber nicht nur in der Bibel, sondern auch auf das Wort des Herrn, was ich dir zu sagen habe. Ne? Und dann sagen sie solche Sachen wie der Rick Joyner, den wir gestern gehört haben. Ja? Die Massenerweckung kommt, ja? Die Apostel kommen, die Neuen. Ja? Das sind falsche Apostel und falsche Propheten. Die kommen, das sagt die Bibel. Ja. Und wenn wir das so sehen von jedem einzelnen dieser Offenbarungsgaben und auch der Zeichengaben. Dann wollen wir noch kurz miteinander betrachten 1. Korinther 13. Ja? Das ist ja eine Stelle, deren Auslegung sehr umstritten ist. Ja? Was ist das Vollkommene in 1. Korinther 13? Aber ich denke, wenn wir diesen Zusammenhang jetzt so gesehen haben, ist es nicht mehr so schwer, das zu verstehen. Ich lese mal 1. Korinther 13 ab Vers 8. Die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weissagungen oder Prophetie, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Ja, also eigentlich steht hier ganz klar, Weissagungen werden weggetan werden. Die Sprachen hören auf. Und auch die Erkenntnisworte werden weggetan werden. Und das ist eigentlich logisch, dass das eigentlich nur einen Sinn hat, wenn sich das auf eine Zeit bezieht, die für die Korinther noch irgendwie von Bedeutung ist. Ja, wenn man sagen würde, ja, in 2000 Jahren wird es mal weggetan werden, das wäre eigentlich gar kein Argument. Ja, aber trotzdem verstehen das viele so, dass diese Dinge erst weggetan werden, wenn die Gemeinde beim Herrn ist. Und viele haben das Vollkommene gesehen als die Wiederkunft Jesu Christi. Dafür gibt es auch ein paar Argumente in der Formulierung in Vers 12. Ja, die erinnert uns ein bisschen daran, wie es sein wird, wenn mal der Herr gekommen sein wird. Dann werden wir ihn wirklich erkennen, wie wir erkannt sind. Das stimmt schon. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass Paulus hier was anderes meint. Es geht ja um Erkenntnis der Ratschlüsse Gottes für die Gemeinde. Ja? Wir haben ja gehört, die Paulusbriefe waren noch gar nicht alle da. Die Gemeinden wussten noch gar nicht genau, wozu sie berufen sind. Solche kostbaren Briefe wie der Epheserbrief, ja? Kolosserbrief, die haben ihnen gefehlt. Ja? Und sie brauchten ja Orientierung. Also gab es mündliche Prophetenbotschaften. Und hier sagt Paulus, diese Prophetenbotschaften, sie werden weggetan werden in der Zukunft. Ja? Wir brauchen sie nicht mehr. Denn wir erkennen stückweise, das bedeutet teilweise einzelne Bestandteile. Das war, die Prophetenbotschaften waren damals wie ein Puzzle. Ja? Es waren einzelne Puzzlestücke, aber es hat noch kein geschlossenes Gesamtbild gegeben. Ja? Das konnte durch diese einzelnen Propheten nicht gegeben werden. Den Apostel selber wurden die großen Linien gezeigt in den Briefen. Ja? Die Weissagungen waren immer nur Teilerkenntnisse. Immer nur einzelne Bausteine aus Gottes Plan, nicht der Plan als Ganzes. Wenn einmal das Vollkommene da ist, wird das Stückwerk weggetan. Jetzt mal rein, ich bin ja ein bisschen Fachmann für Übersetzung. Ja? Und das griechische Wort, das da steht, teleios, kann heißen, das Vollkommene im Sinn von perfekt, das Vollständige im Sinn von komplett und das Ausgereifte im Sinn von ausgewachsen. Ja? Also der Aner Teleos, das ist der ausgereifte Mann, der nicht mehr weiter wächst. Ja? Irgendwann mit 21 oder so. Ne? Also diese drei Bedeutungen. Und die Übersetzungslehre sagt jetzt, wenn ein Wort drei verschiedene Bedeutungen haben kann, dann wird es durch den Textzusammenhang bestimmt, welche Bedeutung an der Stelle richtig ist. Ja? Also vollständig, vollkommen oder erwachsen. Ja? Und wenn ich jetzt das anschaue, was ist das Gegenteil von vollkommen hier? Teilweise, stückweise. Ja? Dann ist für mich klar, die Bedeutung ist eher in Richtung komplett. Das Vollständige anstelle der Teile. Ja? Also das heißt, die Erkenntnis über Gottes Ratschlüsse mit der Gemeinde war zu der Zeit stückweise. Ja? Sie haben nur einzelne Bestandteile des Gesamtbildes gehabt, noch nicht das Gesamtbild. Und Paulus sagt jetzt, wenn das komplette Bild, der komplette Offenbarung der Ratschlüsse Gottes da ist, dann müssen wir diese stückweisen mündlichen Prophetien nicht mehr haben. Wir können sie beiseite tun. Jetzt haben wir das, was wirklich vollkommen und komplett ist. Ja? Das ist aus meiner Sicht der Sinn und das bezieht sich auf die komplett abgeschlossene Heilige Schrift. Und was wäre der biblische Weg für Gläubige? Gott hat einen Weg, um Heilung zu beten für Gläubige. Aber der steht nicht in 1. Korinther 12, Gabe der Wunderheilungen, ja? Sondern der steht in Jakobus 5. Wenn jemand krank ist, dann rufe er die Ältesten zu sich. Ja? Das ist verbunden mit Sündenbekenntnis, wenn das nötig ist, dass man aufräumt in seinem Leben. Und man darf auch füreinander beten. Und so tut Gott heute noch Heilungswunder. Wir haben es selber erlebt. Wir wollen Gott die Ehre darüber geben. Es ist überhaupt nicht so, dass Gott nicht mehr Wunder tun würde. Aber er tut keine Zeichen mehr und schon gar nicht durch Wunderheiler, die Betrüger sind. Und wisst ihr, diese Heilungen sind, in Amerika hat mal ein Arzt jahrelang die Wunderheiler verfolgt, war bei den Heilungsveranstaltungen und hat offiziell die Büros, die haben ja ganze Büros und einen riesen Apparat um sich herum, hat gesagt, bitte gebt mir ein von zwei Ärzten bezeugte dauerhafte Heilung eines wirklich tiefgreifenden Leidens. Ja? Keine Antwort. Sie konnten nichts geben und nichts sagen. Ja? Es ist klar, wenn jemand Rückenschmerzen hat, ja, ständig Rückenschmerzen hat und dann kommt er in so eine Schwärmerversammlung und wird da angerührt von dem Geist und dann sind die Rückenschmerzen weg. Das kann auch passieren, wenn der Arzt dir ein Placebo gibt. Ne? Der sagt, gibt dir eine Zuckerpille, sagt, das ist ein hochwirksames Medikament und plötzlich sind die Schmerzen weg. Ja? Aber bitteschön, so heilt man keinen Knochenbruch. Ja? Das kann man nicht mit Pillen heilen und auch nicht mit Psychotechnik. Und auch die Charismatiker können solche Dinge nicht heilen. Ja? Es gibt sehr wohl auch manche falsche Wunder. Ihr Lieben, und es muss uns schaudern. Es wird berichtet, dass bei den Extremcharismatikern Leute zum Beispiel durch ein Wunder komplette Goldzähne bekommen, dass alle ihre Zähne mit Gold gefüllt und überkront sind plötzlich. Glaubt ihr, dass das von Gott ist? Glaubt ihr, dass Gott den Leuten Gold in den Mund reinbringt? Das glaube ich nicht. Ja, das ist pervers. Das ist eine Fälschung des Teufels und solche falsche Wunderzeichen gibt es sehr wohl auch. Wir haben hier gelesen, Gott hat es dem Tier gegeben, dass es sogar Feuer vom Himmel runterfallen lassen konnte. Das hat Gott zugelassen, dass dieses Tier echte Wunder tat. Ja? Aber das war trotzdem nicht von Gott. Ja? Und deswegen, diese Heilungen sind Betrug. Die allermeisten Leute werden höchstens vorübergehend gelindert, die sitzen nachher wieder im Rollstuhl, die werden da rausgerissen, die werden gesagt, du kannst jetzt gehen. Dann gehen sie ein paar Schritte, werden gefilmt und hinterher werden sie im Rollstuhl wieder rausgefahren aus der Heilungsveranstaltung. Das ist Betrug. Und wie viele Menschen sind enttäuscht vom Glauben vom Herrn Jesus, weil sie im Namen Jesu einen solchen schändlichen Betrug über sich ergehen lassen mussten. Das wird mal die Ewigkeit zeigen. Aber der Herr Jesus hat geheilt, und die Leute wurden sofort gesund und sie wurden ganz gesund und es wurden selbst Tote auferweckt. Da war gar kein Zweifel. Aber die falschen Heiler, die haben nur zweifelhafte und unklare Erfolge zu verbuchen. Das ist nicht dasselbe, ist nicht dieselbe Gabe. Ja? Genauso Propheten. Ihr Lieben, ein biblischer Prophet, wenn der den Mund aufgetan hat, hat er eine Offenbarung gebracht, dann war das 100% Gottes Wort. Es war wahr. Ja? Und in der Bibel steht ein ganz ernstes Wort über falsche Propheten. Da heißt es nämlich im 5. Mose, dass wenn ein Prophet eine Weissagung ausspricht und sie trifft nicht ein, dass dann dieser Prophet Lüge geweissagt hat im Namen des Herrn. Und dass dieser Prophet gesteinigt werden sollte. Ja? Und ihr Lieben, ich weiß aus der Pfingstbewegung, aus der charismatischen Bewegung, es gibt Tausende und Abertausende von Falschprophetien. Ja? Im Grunde ist jede Prophetie von denen eine Falschprophetie. Es gibt aber auch Wahrsagerei. Es gibt Hellseherei. Ja? Es gibt übersinnliche Gaben, die okkult sind. Da kann jemand sagen, hier im Raum ist eine Frau, die ist etwa 30 Jahre alt, ja, die hat so und so einen Unfall gehabt und du bist verbittert und hast Groll im Herzen. Da weiß eine Frau, das bin ich. Ja. Kann niemand wissen, was da war, aber der weiß es. Aber das ist Hellseherei, ihr Lieben. Das ist nicht Gottes Geist, der das eingegeben hat. Ja. Aber sehr viele Prophetien sind einfach unwahr. Und die Pfingstler sagen, Ja, der heutige Prophetendienst, da kann sich Menschliches mit reinmischen. Manches ist göttliche Wahrheit und manches ist menschlich. Und du musst es selber wissen, was du davon annimmst, von den Botschaften. Ja? Das ist Betrug, das ist Humbug. Ein biblischer Prophet war irrtumslos, er war inspiriert. Ja? Sonst war er kein Prophet. Und die falschen Propheten der Charismatiker beanspruchen, ich habe eine Botschaft von Gott, aber wenn es nicht eintrifft, tut mir leid, dann habe ich mich geirrt und du musst es eben nicht so ernst nehmen, was ich sage. Ja, das ist Betrug. Aber die Leute wollen betrogen werden, anstatt dass sie auf Gottes unfehlbares prophetisches Wort hören, wollen sie lieber hören, wie ein falscher Prophet ihnen die Ohren kitzelt. Ja, das sind Botschaften, die kitzeln in den Ohren, die sind für das Fleisch, für den alten Menschen lustvoller als die Bibel. Ja, die Bibel sagt, der Platz für das Fleisch ist das Kreuz, der Tod. Ja, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich. Das ist keine schöne Botschaft für das Fleisch. Ja, der fleischliche Christ will lieber was Positiveres hören. Ja, Gott hat dich zu großem Ausersehen. Ja, so eine Falschprophetie, die ich mal gehört habe, war an eine junge Frau. Ein Mädchen damals noch, weiß gar nicht, ob sie wirklich bekehrt war, denen hat der Prophet dann geweissagt, Gott wird dich in die entferntesten Enden der Erde senden und du wirst die Hölle plündern und wirst das Evangelium verkündigen und Heilungen und Tausende werden durch dich zum Glauben kommen. Noch später habe ich mitgekriegt, das ist eine Hausfrau mit zwei Kindern, die wohnt in Ludwigsburg. War nichts. Ja? Die Prophetie war eine Lügenprophetie, hat sich überhaupt nicht erfüllt. Aber ich denke, die denkt längst nicht mehr dran und glaubt immer noch an charismatische Propheten. Ja? Wenn sie es ernst genommen hätte, hätte sie sagen müssen, das ist ein Truggeist. Ja? Aber es hat das Fleisch gekitzelt. Ja? Man hat das Gefühl, ich bin zu großen Berufen. Ja? Das Gefühl mag man natürlich. Versteht ihr? Das Bibelwort sagt uns klare Dinge, wahre Dinge, die unser Ich-Leben in den Tod führen. Ja? Die uns zur Nachfolge, zur Selbstverleugnung anspornen. Und gerade deshalb sollten wir das wahre Bibelwort schätzen und diese Verfälschungen wirklich von ganzem Herzen verabscheuen und ablehnen. Ja? Das wahre Bibelwort bringt uns sicher ans Ziel. Ich lese nochmal Apostelgeschichte 20 zum Abschluss. Das ist unsere Antwort, die wir darauf geben dürfen. Ab Vers 29, ich lese schon mal ab Vers 28. Ein Wort an die Ältesten. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Das ist es, was wir brauchen, das Wort seiner Gnade, das Bibelwort. Das baut uns auf, das bringt uns ans Ziel, nicht die falschen Propheten mit ihren Worten und mit ihren Wunderzeichen. Das ist der Weg, den wir festhalten sollen. Und noch ein Wort, 2. Petrus 1, in demselben Sinn, dort heißt es, Vers 19 bis 21. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Schaut, das müssen wir beherzigen. Ja? Nicht auf die falschen Propheten sollen wir hören, sondern auf das völlig gewisse prophetische Wort der Schrift. Und wie lang gilt dieses prophetische Wort? Wie lang ist es uns eine Leuchte? Bis der Morgenstern aufgeht in unseren Herzen. Ja? Bis zur Wiederkunft Jesu Christi gilt das prophetische Wort. Wir haben nichts anderes, wir haben nichts Besseres. Wir dürfen uns in aller Einfalt daran festhalten, in dem Wissen, dass hier vom Heiligen Geist getrieben heilige Männer Gottes geredet haben. Und damit ist es die völlig gewisse Grundlage, dass wir unseren Glaubenslauf vollenden können, siegreich vollenden können, fruchtbar vollenden können, bis der Herr mit uns und mit der Gemeinde an seinem Ziel ist. Möge der Herr uns dazu Gnade schenken. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, wir preisen dich und danken dir dafür, dass du uns, deine Gemeinde, nicht ohne Orientierung, nicht ohne Licht gelassen hast in dieser Welt. Du hast uns dein Wort gegeben, die herrlichen, wunderbaren Schriften des Neuen Testaments, in denen du durch deine Apostel und Propheten uns belehrst, uns dich selbst vor Augen stellst, aber auch deine Ratschlüsse, deine Gebote und Leitlinien für uns als Gläubige in der Gemeinde, bis du wiederkommst. Herr Jesus, und wir bitten dich, dass du durch uns eine ganz neue Wertschätzung für dein vollkommenes, inspiriertes Wort schenkst. Dass wir alles wegtun, was Menschenlehren und Menschenreden sind. Dass wir uns auch abgrenzen von allen den falschprophetischen Botschaften und Offenbarungen, von den falschen Wunderzeichen. Dass wir wirklich im Glauben fest dein Wort in unserem Herzen behalten. Dass es uns leuchten kann, dass es uns den Weg zeigen kann bis zum Ziel. Möchtest du dein heiliges Wort auch gebrauchen, um uns zu beschützen vor den Irrtümern und kräftigen Betrügereien der endzeitlichen Verführer? Gib Gnade, dass wir doch in der Klarheit bleiben, dass wir dieses Licht nicht verlieren und nicht veruntreuen durch unsere eigene Schuld. Reinige du unsere Herzen und richte uns ganz neu auf dich aus, Herr. Du willst uns überwinden schenken, du willst uns heiligen, du willst uns zum Ziel bringen. Und dir wollen wir dafür Dank und Ehre bringen. So gib auch deinen Segen und deine Gnade, wenn wir jetzt zusammen Kaffee trinken. Ja, wir wollen dir auch danken, dass du uns diese Möglichkeit gibst, diese Gaben gibst. Gib Segen und Gnade auch für alle Gespräche, für alle Fragen und Antworten. Danke, dass wir das alles dir übergeben dürfen. Amen.